Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Heute zu Gast ist Casey Dehnert. Casey ist Mutter von zwei Kindern. Sie ist Autorin und sie kennt das Thema unserer heutigen Folge, nämlich Armut, aus eigener Erfahrung sehr gut. In ihren Artikeln und auf ihrem Instagram-Kanal setzt sie sich dafür ein, Armut sichtbar zu machen und zu bekämpfen. Und ich finde ganz eindrucksvoll, berührend, mit viel Sachverstand und richtig kleiner Argumentation hat sie das auch in ihrem Buch Das Gefühl von Armut getan, das mich wirklich nachdenklich und auch wütend zurückgelassen hat, weil ich so aus meiner Bubble auch ein bisschen gerissen wurde. Deswegen bin ich froh, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen und schön, dass wir über das Thema reden. Hi.
Ja, hi. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Genau, also ich hab schon gesagt, ne, wenn man selbst nicht betroffen ist, ist das Thema oft nicht so präsent und man denkt das nicht so mit. Und deswegen habe ich wahnsinnig viel nochmal gelernt in dem Buch. Ich bin nicht wahnsinnig reich aufgewachsen, aber halt so mittelschichtklassisch, würde ich jetzt mal sagen. Und du sagst in deinem Buch, dass ich heute einen Haufen Schulden und keinen Abschluss habe, liegt nicht daran, dass ich faul oder zu wenig belastbar gewesen wäre. Es liegt daran, dass es mir an den nötigen finanziellen Ressourcen fehlte, um meine Gesundheit und meine Ausbildung priorisieren zu können. Die Schuld trage nicht ich. Und das fand ich total eindrücklich und würde dich bitten, ganz kurz deine Geschichte anzureißen, dass wir wissen, vor welchem Hintergrund dieses Buch entstanden ist.
Ja, also ich bin aufgewachsen als Ältestes von vier Kindern in einer armutsbetroffenen Familie. Bei uns, also ich bin der Sonderfall insofern, dass es bei uns eben nicht nur um Armut ging, sondern dass es bei uns eben auch um Gewalt seitens des Elternhauses ging. Und ja, meine Kindheit war halt tatsächlich aber so eine klassische armutsbetroffene Kindheit, ohne Klassenfahrten, ohne die regelmäßig schicken Klamotten, ohne irgendwelche Hobbys, ohne Urlaube. Also ich glaube, das, was ich an Lebensumständen erlebt habe, können halt ganz viele Armutsbetroffene, die halt so groß geworden sind, tatsächlich nachvollziehen. Und ich bin dann kurz vor meinem 15. Geburtstag bin ich in eine Pflegefamilie gegangen, habe mich selbst vom Jugendamt in Obhut nehmen lassen und habe dann 3 Jahre im Jugendhilfesystem verbracht, in einer Pflegefamilie, in der ich aber tatsächlich auch aufgrund meiner Herkunft diskriminiert worden bin, aufgrund meiner Herkunft und aufgrund dessen, dass ich halt auch nicht so ganz in das klassische Bild eines Pflegekindes passte, weil ich halt immer gute Noten hatte, weil ich halt relativ schnell im Kopf bin und relativ schlagfertig immer schon gewesen bin. Aufgrund dessen habe ich da halt im Endeffekt emotionale Gewalt erfahren, psychische Gewalt erfahren und habe mich dann halt selber tatsächlich mit 18 aus dem Jugendhilfesystem verabschiedet. Also habe halt den Wunsch geäußert, die Pflegefamilie zu verlassen, bin daraufhin eben tatsächlich auch aus dem Jugendhilfesystem komplett ausgesteuert worden. Also es gab für mich tatsächlich keine Anschlussbetreuung, kein betreutes Wohnen, keine weitere Unterbringung, weil ich halt 18 geworden bin, obwohl ich tatsächlich ja noch in Ausbildung war. Also ich hätte durchaus nach wie vor weiter den Anspruch gehabt. Das hat man mir damals noch nicht gesagt. Also es war halt quasi, entweder bleibst du in der Pflegefamilie oder du bist halt ganz raus. Ich habe mich aufgrund der Umstände halt für ganz raus entschieden und musste dann von da an weitestgehend alleine klarkommen. Weitestgehend deshalb, weil ich Glück im Unglück hatte in der Situation, dass ich halt meinen Mann 2 Jahre vorher schon kennengelernt hatte und mit meinem Mann eine sehr engagierte Schwiegermama bekommen habe, die mich dann damals unter ihre Fittiche genommen hat. Aber es war halt nichtsdestotrotz halt nicht das Gleiche, wie ne, selber quasi ein Elternhaus gehabt zu haben, das das Ende der Ausbildung, ne, also das Ende der schulischen Ausbildung unterstützt hätte, das irgendwie die erste berufliche Ausbildung in irgendeiner Form unterstützt hätte. Naja, und dementsprechend habe ich tatsächlich nach meinem Abitur jede Menge Anläufe und dabei Schulden angehäuft, weil ich erst in den öffentlichen Dienst gegangen bin. Ich habe versucht, erst tatsächlich die gehobene Beamtenlaufbahn, den gehobenen Dienst halt zu absolvieren, da einen Abschluss zu machen, bin da dann aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung knapp ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, dann auch relativ mit Ach und Krach wieder ausgeschieden. Und was damals halt, oder was mir an der Stelle tatsächlich damals so ein bisschen finanziell das Genick gebrochen hat, war halt, dass du im gehobenen Dienst, das ist tatsächlich in allen Bundesländern mittlerweile so, wenn ich das richtig im Blick habe, wenn du dieses duale Studium, das du da machen kannst, tatsächlich vor der Zwischenprüfung abbrichst, also nicht mit Absicht durch die Zwischenprüfung fällst, sondern halt dich aktiv dafür entscheidest, es abzubrechen, dann zahlst du sämtliche Anwärterbezüge, die du erhalten hast in der Zeit, bis du abgebrochen hast, die über dem Sozialhilfesatz liegen, zurück. Das steht in irgendeiner Klausel irgendwo in 70 Seiten Papier, die man zu Anfang dieses dualen Studiums unterschreibt. Und ich habe das damals nicht auf dem Schirm gehabt. Wäre auch zu ehrlich gewesen, um mit Absicht durch die Zwischenprüfung zu fallen, ehrlicherweise. Und war aber psychisch tatsächlich nicht in der Lage, erstmal weiterarbeiten zu gehen. Und habe mich dann aus dem Beamtendienst oder aus dem gehobenen Dienst entlassen lassen und stand dann halt mit knapp 10.000 Euro Schulden da, die man mir eben auch aufgrund der Kleinkariertheit des Personalamtes nicht erlassen wollte. Es gäbe Härtefallregelungen für so einen Fall, aber die hat man halt damals tatsächlich nicht anwenden wollen. Naja, und dann bin ich von da aus ins Geschichtsstudium gegangen. Tatsächlich einfach, das war wirklich so ein Fall von, okay, ich muss jetzt irgendwo das Geld herkriegen. Also ich muss jetzt irgendwie mich weiter absichern. BAföG kriegst du auf jeden Fall. Und dann habe ich mich halt in letzter Minute quasi fürs Geschichtsstudium einschreiben lassen. Das war damals in Bremen zulassungsfrei und die Frist wurde damals verlängert, passenderweise. Und habe dann tatsächlich ein relativ gutes Studium auch hingelegt. Also ich habe immer einen guten 1-Komma-Schnitt gehabt, das ganze Studium über. Und bin dann aber am Ende tatsächlich trotzdem ohne Abschluss ausgeschieden, weil es dann so war, dass mein Mann erkrankt ist und tatsächlich an der Fakultät einige Dinge mit meiner Bachelorarbeit schiefgelaufen sind, die damals halt auch nicht in meiner Hand lagen. Also gegen Dozentinnen, die sich halt einfach nicht zurückmelden und die dann über die Frist hinaus die Rückmeldung verzögern. Da kannst du dich halt als Studentin auch nicht gegen wehren. Und als dann das BAföG auslief, musste ich ja aber arbeiten gehen, gerade auch, wenn mein Mann erkrankt ist. Und dann habe ich mich halt fürs Arbeiten gehen entschieden. Habe dann anderthalb Jahre lang versucht, einen 40-Stunden-Job mit einem Präsenzstudium in irgendeiner Form über zwei Städte hinweg zu vereinbaren. Aber es war am Ende des Tages dann, als ich dann schwanger wurde, klar, okay, das ist für mich nicht machbar, das ist nicht haltbar. Naja, und dann bin ich am Ende mit einem KfW-Kredit und BAföG-Schulden und den Schulden aus dem Anwärterbezug ohne irgendeinen beruflichen Abschluss ins Berufsleben gegangen.
Mir haben die BAföG-Schulden gereicht.
Ja, ich zahle sie noch. Genau.
Genau. Okay, ja.
Da muss man erstmal schlucken, ne? Ich habe das auch im Buch und ich kenne dich ja oder folge dir auf Insta schon lange, ne? Wo man sagt, was das ist für eine krasse Belastung, die man zusätzlich hat zu Menschen, die keine finanziellen Sorgen dieser Art haben, ne? Also mein Geld ist immer ein Thema in Familien und so, aber das ist ja nochmal ein Riesenhaufen, der immer im Hintergrund mitschwingt, stelle ich mir so vor.
Nee, es macht halt einen entscheidenden Unterschied, ob du am Ende des Tages während des Studiums halt einfach nur, ne, während des Studiums beispielsweise einfach nur ein bisschen rechnen musst, ne, weil halt BAföG irgendwie ja nur bedingt reicht und weil wir ja auch zum Beispiel wissen, dass die BAföG-Höchstsätze ja lange nicht reichen, um WG-Zimmer und das Leben in Städten zu finanzieren. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du immer nur ein bisschen rechnen musst, aber weißt, im Zweifelsfall kannst du Mama und Papa anrufen und dann gibt's da noch ein bisschen Taschengeld, ne? Oder da zahlt dir dann im Zweifelsfall jemand nochmal die Hälfte der Miete für den Monat, weil es anders nicht geht. Oder ob du halt weißt, okay, wenn ich hier nicht weiterkomme, wenn ich mit dem Geld, das ich habe, nicht hinkomme, dann ist da auch nichts mehr und dann kommt da auch nichts mehr. Mhm. Ja, und das macht halt am Ende den entscheidenden Unterschied zwischen, du kannst ein Studium vielleicht auch unter erschwerten Bedingungen zu Ende bringen und du musst dich halt früher oder später dafür entscheiden, tatsächlich ins Berufsleben zu gehen und zu nehmen, was du kriegen kannst halt. Ne? Für mich hat dann zu dem, was ich kriegen kann, ausgesehen, dass ich dann erst Praktika gemacht habe, bezahlte, dann quasi mein Vertrag vorzeitig aufgekündigt wurde, als dann der Mindestlohn kam und ich mich als einzige Praktikantin tatsächlich geweigert habe, weiterhin 450 Euro zu nehmen, sondern gerne nach Mindestlohn bezahlt werden wollte für die 40-Stunden-Woche. Und danach bin ich in ein Trainee-Programm gegangen in einer Online-Marketing-Agentur, habe das dann halt eine ganze Weile gemacht Und bin dann am Ende aber auch dort ausgeschieden, weil man mich da im Endeffekt unter falschen Bedingungen eingestellt hat. Also mir wurde ein Job zugesagt, den ich am Ende gar nicht gekriegt habe, den ich am Ende gar nicht machen durfte, weil ich halt ursprünglich eingestellt wurde, um tatsächlich Content zu machen, um Blogartikel zu machen, um eine Content-Redaktion innerhalb der Agentur halt eben zu unterstützen. Ja, diese Content-Redaktion gab es zu dem Zeitpunkt, als ich dann tatsächlich angefangen hatte, schon gar nicht mehr. Das hat man mir, bevor ich den Job angetreten habe, noch nicht gesagt. Man hat mich dann halt tatsächlich quasi für einen Job eingesetzt, auf den ich mich halt nie beworben habe. Das habe ich dann eine ganze Weile gemacht und früher oder später habe ich dann aber festgestellt, ja, okay, irgendwie geht das hier so nicht weiter. Und dann haben wir uns im Einvernehmen getrennt und ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich dann auch schwanger geworden war in der Zwischenzeit und dann vor dem Problem stand, dass du halt damals auf am Hamburger Arbeitsmarkt, also in dem Moment, in dem man halt gesehen hat, dass ich schwanger bin, war ich halt quasi raus.
Ja,
also
logisch.
Da hat mich dann halt einfach keiner mehr eingestellt. Mhm. Und habe ich gedacht, gut, dann machen wir jetzt das Beste aus dem, was wir haben und machen uns selbstständig. Und das ist jetzt 8,5 Jahre her.
Ja, und ich finde auch so krass, wo du sagst, du warst die Einzige, die gesagt hat, ich mache das nicht unter Mindestlohn. Weil, also ich habe ja im Verlagswesen, ne, und es ist ja die gleiche, ne, die Kreativwirtschaft, sage ich mal, dass die Löhne so, also ich habe von meinem Ersparten mitgelebt in meinem Volontariat, weil der Lohn für eine, also ich hatte ein abgeschlossenes Studium und ich, ne, so, der war so schlecht, dass ich von meinem Ersparten leben musste und dann auch im nächsten Job in der Großstadt von meinem Ersparten und irgendwann war es weg und ich hatte keine Eltern, die gesagt haben, na dann, ja, und meine Kollegen und Kolleginnen, die konnten halt für 400 Euro, also ich, bei mir war es ein bisschen mehr im Monat, dann nochmal 4 Praktika machen in der Großstadt, ja, ich, da kriegst du ja nicht mal einen Keller,
ja,
für das Geld, ja. Und das finde ich so krass. Und dann ist man eben ganz allein, weil viele andere sagen, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Und du sagst, nee, kriege ich nicht. Und dann sind dir so viele Wege verwehrt einfach.
Ja, und das ist halt tatsächlich da, also da merkst du schon, wie sehr es am Ende des Tages auf Solidarität ankommt. Weil hätten die Praktikantinnen damals, also hätten sich alle Praktikantinnen damals zusammengetan, hätten die, und wir haben das beim Rauchen auf dem Balkon durchaus besprochen, so ist das nicht. Es ist ja nicht so, dass ich damals quasi in meinen Eingang gesagt hätte, ich mache das nicht, sondern ich habe mir ja die Kolleginnen, mit denen ich gemeinsam Praktikum gemacht habe, ja auch geschnappt und habe gesagt, ey Leute, wir haben einen Rechtsanspruch darauf. Das ist unser gutes Recht, dass wir hier für die 40-Stunden-Woche, ne? Es ist ja nicht so, dass wir einfach wie Werkstudentinnen oder so für ein paar Stunden in der Woche gekommen wären, sondern wir haben 3 Vollzeitjobs abgedeckt in der Zeit in der Agentur. Und ich habe mir die anderen Mädels geschnappt und habe gesagt, hey zu Leute, wir haben einen Rechtsanspruch drauf. Wir alle müssen unter Hamburger Mieten irgendwie zurechtkommen. Und ne, ich meine, das war 2013, 2014 schon kein Spaß. Und es hat am Ende tatsächlich aber quasi an der entscheidenden Solidarität gefehlt, weil die beiden hatten jeweils ein Elternhaus, das ihnen das querfinanziert hat. Eine von beiden hat sogar noch zu Hause gewohnt. Mhm. Ja, also und da hat es dann am Ende des Tages tatsächlich so ein bisschen an dem Mut gefehlt, für sich selber einzustehen und auf der anderen Seite an der Solidarität zu sagen, okay, mindestens eine von uns dreien kann sich die 450 Euro nicht leisten, wenn wir jetzt noch länger diese 40-Stunden-Job machen müssen, dann stehen wir doch jetzt zusammen und ziehen das zusammen durch. Ja, und dadurch, dass wir es halt nicht zusammen durchgezogen haben, war für die Agentur klar, ja, okay, eine Person können wir relativ easy ersetzen, ne? Und das ist halt das, wo ich dann, glaube ich, das erste Mal auch wirklich gecheckt habe, wie krass Armutsbetroffenheit halt am Ende des Tages auch nochmal ist, wie viel krasser das nochmal ist, wenn du halt tatsächlich diese Solidarität eben nicht erfährst, wenn dir diese Solidarität verwehrt bleibt.
Ja, das passt gut zu dem, also den Satz, den sowohl Katharina als auch ich uns rausgeschrieben haben, Armut ist viel mehr als nur der Mangel an Geld. Da steckt für dich noch ganz viel mehr drin in der Armut. Kannst du den Satz ausführen?
Ich schreibe das auch im Buch. Armut ist im Grunde das Gefühl, ein Mensch zweiter Klasse zu sein.
Okay.
Weil am Ende des Tages Armut eben nicht nur der Mangel an Geld ist, sondern Armut ist im Zweifelsfall Einsamkeit und Isolation, wenn alle anderen ins Freibad gehen und du selber kannst nicht mit, weil du das Geld dafür nicht hast. Armut ist Isolation, wenn all deine Freundinnen ihre Freizeit damit verbringen und auch eben Gruppenaktivitäten damit verbringen, in irgendwelche Bars zu gehen oder sich Klamotten zu shoppen und du gehst nicht mit, weil du kannst dir das nicht leisten. Armut ist am Ende des Tages ständige Existenzangst, weil es halt eben nicht nur darum geht, okay, kann ich mir jetzt diese und jene Handtasche leisten oder wie viele Urlaube im Jahr kann ich denn, sondern es am Ende des Tages darauf ankommt, okay, kann ich meine Miete zahlen? Kann ich mir meinen Wocheneinkauf leisten? Kann ich im Zweifelsfall Windeln und Pränahrung bezahlen? So. Und am Ende des Tages ist Armut halt eben nicht nur der Mangel an Geld, sondern dieses Gefühl, ein Mensch zweiter Klasse zu sein, weil es eben auch so ist, dass dir deine Armut permanent vorgeworfen wird. Armut ist im Grunde das ständige sich rechtfertigen müssen, weil gefühlt die gesamte Gesellschaft es besser weiß als du. Weil die gesamte Gesellschaft dir ständig spiegelt, du kannst ja bloß nicht mit Geld umgehen. Und du musst dich ja nur mal ein bisschen mehr anstrengen, dann müsstest du ja auch nicht armutsbetroffen sein. Und am Ende des Tages die Gesellschaft dich aufhört, als vollwertigen Menschen wahrzunehmen, sondern du irgendwann nur noch auf diese Schlagworte wie Bürgergeldempfänger oder Sozialschmarotzer im schlimmsten Fall reduziert wirst und die Leute aufhören, darüber nachzudenken, dass am Ende des Tages ja kein Leben wirklich frei von Hindernissen ist, sondern sie von dir erwarten, dass du dich tatsächlich hinstellst und jetzt mal eben tatsächlich aus einem Haufen Schlamm Gold machst, so. Und das ist halt tatsächlich am Ende das Gefühl von Armut. Es am Ende des Tages niemandem wirklich recht machen zu können und am Ende des Tages tatsächlich auch permanent das Gefühl zu haben, dass du die Hilfe, die du brauchst, gar nicht verdient hast.
Ich habe das mir auch so gedacht, dass ich dein Buch gelesen habe, weil wir ja viel Mama-Fürsorge Themen haben und mir es ja auch nicht gut ging in dem Wochenbett. Und dann war ich doch in Gruppen, die mich manchmal aufgefangen haben. Und als du so gesagt hast, ich kann mir, also Babyschwimmen geht nicht, Krabbelgruppe geht nicht. Also es gibt ja schon ab und an kostenfrei, aber da muss man auch einen Kaffee kaufen oder das Früh, ne? Also dann ist man ja trotzdem der Außenseiter, sag ich mal. Wie das auch einsam macht, ne? Du sagst auch, andere arme Mütter sind einsam, weil viel von dem, was ich mir an Unterstützung zukaufen kann auch, ne, wenn es mir nicht gut geht, habe ich jemanden, der mir beim Putzen hilft oder habe ich meinen Babysitter, damit ich abends meine Beziehung pflegen kann oder so. Da hängt halt so viel Geld dran und da hängt halt auch psychische Gesundheit dann einfach dran. Wenn man sich es gibt nichts umsonst, ja, und wenn man nichts hat, dann fehlt einem auch einfach Unterstützung und das hat mich echt ganz arg berührt, weil ich auch immer anderen Müttern sage, holt euch Hilfe. Und dann denke ich, ja, aber wenn da kein Geld ist, dann ist halt auch nochmal tausendmal schwerer.
Und das ist tatsächlich auch so krass, weil am Ende des Tages Mutterschaft nochmal so ganz anders kickt, wenn du armutsbetroffen bist. Also bei uns war ja die Situation damals so, dass wir unser erstes Kind, ne, mein erstes Kind ist halt zur Welt gekommen, knapp 9 Monate, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Und mein Mann war damals halt wieder in Ausbildung. Der hat damals nochmal eine zweite Ausbildung gemacht, hat halt ein Azubi-Gehalt von damals, oh, lass mich lügen, ich glaube, es waren 650 Euro brutto gehabt. Na, also auch das ist mal so eine Situation, in die wir uns gewahr machen müssen, ne, dass wir in Deutschland die Ausbeutung von jungen Menschen rechtfertigen mit dem Schlagsatz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und dass Ausbildungsgehälter halt nicht mal mehr reichen, um tatsächlich in irgendeiner Form dir irgendwo ein WG-Zimmer zu nehmen. Und mein Mann hat halt diese zweite Ausbildung gemacht. Ich war halt frisch selbstständig, habe tatsächlich ein Apfel und ein Ei verdient. Also ne, es ist halt wirklich kein Zuckerschlecken, so diese ersten 2-3 Jahre Selbstständigkeit. Und dann kam noch dazu, dass das Elterngeldamt in Hamburg unseren Elterngeldantrag über knapp 8 Monate verschleppt hat. Also, und das ist ja bis heute so tatsächlich, dass diese Bearbeitungszeiten von Elterngeldanträgen in großen Städten ja wirklich unfassbar lang sind. Und in den Ämtern tatsächlich ja wirklich völlig selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass jedes Elternpaar sich das leisten könnte, das zu überbrücken in der Zeit. Und ja, wenn du halt jetzt irgendwie ewig und 3 Tage tatsächlich irgendwie diesen Kinderwunsch hegst und dafür planst, dann hast du da im Zweifelsfall vielleicht tatsächlich auch die Rücklagen für. Aber ja, nicht jede Elternschaft ist ja tatsächlich über einen 5-Jahres-Plan hinweg angelegt. Sondern manchmal kommt Elternschaft halt so überraschend, dass wir das halt irgendwie gar nicht planen können. Oder die Voraussetzungen für Elternschaft sind vorher halt schon nicht so wahnsinnig gut und dann verlässt du dich halt drauf, dass ja, aber wenn es dieses Elterngeldsystem gibt, du ja zumindest dann Zeit da diese Anschlussfinanzierung übers Elterngeld kriegst, ja, und dann verschleppt das Amt halt tatsächlich am Ende des Tages 8 Monate den Elterngeldantrag und du hast in der Zeit halt einfach nichts. Und das war halt
viel mehr Kosten mit Kind, viel mehr Kosten.
Ja, ja, das war halt im Endeffekt am Ende unsere Situation, dass wir dieses Nettogehalt von meinem Mann hatten. das auch nur anteilig, weil er halt die ersten 3 Monate Teilzeit Elternzeit gemacht hat. Ne? Weil er halt gesagt hat, also weil er von vornherein gesagt hat, Elternschaft ist hier immer ein Zwei-Menschen-Ding. Das ist ein Teamsport, hat er damals gesagt. Ne? Elternschaft ist ein Teamsport. Und dementsprechend hat er halt, wir haben das damals mit der Handelskammer extra ausgehandelt, dass er halt bis zu maximal 3 Monate in Teilzeit gehen kann, ohne seinen den Zeitpunkt seiner Abschlussprüfung zu gefährden. Und das hat er halt dann auch gemacht. Er ist dann damals 3 Tage arbeiten gegangen, ist 2 Tage zu Hause gewesen jede Woche, so dass wir halt am Ende des Tages, ne, auf eine Verteilung von 3 Tagen und 4 Tagen kamen, in der sich halt einer hauptsächlich ums Kind gekümmert hat und der andere halt gearbeitet hat. Und ja, ich habe halt in der Zeit dann versucht, irgendwie so gut, soweit ich halt konnte, Geld zum Elterngeld dazu zu verdienen. Aber auch da, ich musste ja vorher ausrechnen, okay, wie viel Geld darf ich denn maximal dazu verdienen, damit ich dann so und so viel Elterngeld bekomme. Das heißt, ich konnte ja noch nicht mal in der Zeit, in der wir auf das Elterngeld gewartet haben, durch mehr Arbeit die Differenz überbrücken. Weil das hätte ich ja am Ende vom Elterngeld wieder abgezogen gekriegt und hätte ja im Endeffekt dann wieder zurückzahlen müssen. Ja, und dann standen wir halt 8 Monate lang da und haben wirklich jede Woche neu verhandelt. Okay, was können wir jetzt einkaufen gehen? Welche Windeln können wir uns denn jetzt gerade leisten? Na, dann hatten wir eben tatsächlich ein Kind, das mit Pränahrung zugefüttert werden musste, zusätzlich zum Stillen. Das summiert sich. Und dann stehst du da. Ja, und dann stehst du da als junge Mutter mit einem Säugling in Hamburg, in einer riesigen Stadt, in der du auch keine anderen Eltern kennst. Das war ja noch zusätzlich meine Realität, dass ich ja eben dadurch, dass ich ja auch erst 26 war, verhältnismäßig jung ja war für meine Generation. Na, also viele, viele Mütter sind ja, also viele Mädels aus meinem Jahrgang sind Jahre nach mir erst das erste Mal Mutter geworden. Keine meiner Kolleginnen in den Agenturjobs vorher hatte irgendwie Kinder in dem Alter. Ich stand in Hamburg, ich wusste, ich kannte niemanden, ich hatte keine Gruppen, zu denen ich hingehen konnte, weil es überall hieß, ne, Babyschwimmen kostet dann halt mal eben hier 100 Euro. Das für das Müttercafé zahlst du bitte pro Mal, dass du dabei bist, 10 Euro. Auch diese Kosten summieren sich dann so hoch, dass du dich dann im Zweifelsfall dafür entscheiden musst, halt zu Hause zu bleiben. Und dann sitzt du mit Säugling alleine in deiner 50 Quadratmeter Wohnung, bist froh, wenn du es halt einmal am Tag für 1,5 Stunden mit dem Kinderwagen vor die Tür schaffst. Ne? Und selbst das ist ja quasi auch im Wochenbett. Ich habe einen Kaiserschnitt gehabt, also bis ich das erste Mal tatsächlich mit dem Kinderwagen weitere Strecken laufen konnte, das hat gedauert. So. Und da kickt Mutterschaft nochmal ganz anders. Und da kickt Einsamkeit in der Elternzeit auch einfach nochmal ganz anders. Und da reden wir aber tatsächlich auch viel zu selten drüber, wie viel schlimmer tatsächlich auch all diese Schwierigkeiten, die man als junge Eltern erfährt, halt sind, wenn du tatsächlich gar kein Geld hast, um dir irgendwelche Hilfsstrukturen an Land zu ziehen. So, plus nicht alle Fachpersonalkräfte, nicht jedes Fachpersonal ist am Ende des Tages auch sensibel genug. Ich habe versucht, mit meiner Hebamme damals drüber zu sprechen, die im Wochenbett kam, von der ich ja froh war, dass ich sie hatte in Hamburg damals schon. Meine Hebamme hat das völlig abgebügelt. Da fiel dann ganz zum Schluss tatsächlich, das war dann auch ihr letzter Besuch bei uns, der Satz, ja, wenn man sich Kinder nicht leisten kann, dann muss man halt keine kriegen. Und das ist ja die Haltung, die mir bis heute begegnet. Als ich letztes Jahr tatsächlich ja sehr, sehr viel dazu gearbeitet habe, wie wirklich absurd diese Aufregung um die Elterngeldkappung bei 150.000 Euro zu versteuernem Einkommen war. Na, also wie verschoben diese Debatte war, weil am Ende des Tages ja wirklich sehr, sehr, sehr gut verdienende Eltern da sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben als all die Eltern, die immer noch keine Kindergrundsicherung kriegen. Da wurde mir das ständig gesagt. Ja, wenn man sich Kinder nicht leisten kann, dann soll man halt keine kriegen. Und das, was wir uns da halt mal gewahr machen müssen, ist, dass das faschistisches Gedankengut ist. Diese Vorstellung von, du musst erst eine gewisse Leistung gebracht haben, damit du selber Kinder haben darfst, das ist straight out of Drittes Reich. Das ist tatsächlich menschenfeindlich. Aber so gehen wir halt in unserer Gesellschaft mit Armutsbetroffenen um. Und ignorieren dabei ja völlig, dass ja selbst Menschen, die tatsächlich dann genug Geld verdienen, um sich ihre Kinder zu leisten, ja in Schwierigkeiten kommen können.
Ja, das also, wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht keine Schuld, also ja, dann werde ich krank, dann kann ich nicht mehr arbeiten, dann, keine Ahnung, gibt's irgendwelche, du verlierst irgendwo Geld oder du, ja, wie du sagst, ne, dann unterschreibst irgendeinen Vertrag, dann ist irgendwas viel teurer, als du dachtest. Das kostet viel mehr, als du geplant hast. keine Ahnung, es gibt ja tausend Sachen. Der Hausbau geht schief, das hört man jetzt ja immer wieder. Das wird alles dreimal so teuer. Ich jetzt im Umfeld, wo ich sage, ich weiß nicht mehr, wie ich die Sachen zahlen muss. Und Haus bauen zu können, ist ein Privileg. Aber wenn man da halt ganz knapp rechnet, wird es halt auch eng. Ja? Und ja, also
es muss ja nur so laufen wie bei uns beim zweiten Kind. Na, wir haben bei uns, es war alles fest, wir hatten gerade eine Doppelhaushälfte gekauft, weil wir finanziell auf so guten Füßen standen, ne, weil wir Unterstützung aus dem familiären Umfeld hatten für diesen Hauskauf, weil es damals schon so war, dass es im Endeffekt für uns jetzt am Ende günstiger war, diese Doppelhaushälfte hier auf dem Land zu kaufen und sie abzuzahlen bei der Bank, als wenn wir uns eine Vierzimmerwohnung gemietet hätten, was auch völliger Irrsinn ist, wenn du dir das mal so überlegst, aber war so. Und alles war tutti. Und dann kam meine Tochter zur Welt und 10 Wochen später lag ich auf der Intensivstation und habe daraufhin nochmal 6 Wochen später, glaube ich, die Krebsdiagnose gekriegt. Und statt dann tatsächlich quasi diese Elternzeit mit ein bisschen Zuarbeiten zum Elterngeld und mein Mann macht seine Ausbildung fertig, alles ist tutti, statt quasi das Familienleben, das wir uns ja wirklich hart zusammengearbeitet haben, dann genießen zu können, ja, bin ich komplett ausgefallen. Hab kein Geld mehr verdienen können. Wir sind durch sämtliche Sozialsysteme gefallen, weil ich als Selbstständige anders berechnet werde, weil nicht das akute Einkommen gerechnet wird, sondern das Durchschnittseinkommen vom Vorjahr. Wir haben kein Wohngeld gekriegt, kein gar nichts. Und ich habe 6 Monate lang um mein Leben gekämpft, darum gekämpft, meine Kinder groß werden zu sehen zu können. Und wir standen plötzlich wieder da und waren wieder armutsbetroffen. Das weißt du halt vorher nicht, ob dir das passiert. Es gibt, ne, das kann dir ja genauso mit einer Woche, die Wochenbettdepression reicht ja schon. Ja. Damit im Zweifelsfall ein Elternteil, vor allen Dingen Mütter, viel, viel länger am Ende des Tages nicht erwerbstätig sind, als die Familie das vorher geplant hat. Und dann sind diese Familien plötzlich armutsbetroffen und dann kommen Leute und sagen ihnen, ja, wenn du dir die Kinder nicht leisten kannst, kannst du halt keine kriegen. Also wir tun halt so, als ob tatsächlich Armutsbetroffenheit völlig selbstverschuldet wäre, als ob Hilfebedürftigkeit selbstverschuldet wäre und ignorieren dabei, dass unser ganzes Leben ein einziges Risiko ist und uns das halt tatsächlich vor allen Dingen als Mittelschichtsfamilie jederzeit ja passieren kann. Das ist ja diese Realität, die viele ignorieren, ist, dass wir ja im Endeffekt in dem Moment, in dem du eben nicht tatsächlich generationales Vermögen hast, in dem du also nicht tatsächlich aus einer wirklich reichen Familie kommst, bist du eigentlich jederzeit dem Bürgergeldantrag näher als der 1. Million auf dem Konto. Weil tatsächlich ein einziger Schicksalsschlag reicht, damit du tatsächlich am Ende des Tages in Armut landest.
Ja. Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir haben auch in der Familienbegleitung schon Fälle gehabt. Eigentlich alles sehr, sehr gut ausgeschaut. 3 Kinder, tolles Haus, wirklich, wirklich tolles Haus. Der Vater verstirbt bei einem Unfall auf der Autobahn. Und dann fangen die Versicherungen an, sich zu streiten. Und es zieht sich über Jahre, wer jetzt denn eigentlich da was zahlt. In der Zwischenzeit verliert die Familie das Haus, weil sie es nicht weiterzahlen können. Und also wir haben, das war ein Moment, und der hatte die ganze Familie, und dann kann man noch sagen, ja, und man war ja auch versichert, aber die springen dann auch nicht gleich in die Bresche. Die versuchen dann noch jahrelang mit Gutachten und was weiß ich was alles, sich da davor zu drücken, und am Ende in der Zwischenzeit verliert man alles, was man sich über Jahre aufgebaut hat. Und wie du sagst, kann man auch nicht vorher sagen, ja, man muss sich Kinder leisten können, weil wir haben ja keine Kristallkugel, wir wissen es ja nicht. Sagen wir ja immer wieder, oder? Du hast es dir so ausgesucht, oder das muss man halt planen. Es geht nicht. Das Leben macht eigene Pläne. Oder wie sagt man, du machst Pläne und Gott lacht, oder wie ist das?
Ja, genau. Ja. Vor allen Dingen, wir geben uns ja auch dieser falschen Sicherheit hin, dass man sich eben gegen solche Dinge ja versichern könnte. Also das wird dann ja auch regelmäßig rausgeholt. Mir ist das damals auch, als ich 2021 dann auf Reha fahren wollte, weil feststand, okay, mit der Fatigue, also diesem chronischen Erschöpfungssyndrom, das ich aus dem Krebs mitgenommen habe, das geht so nicht weiter. Ich muss jetzt tatsächlich mal 3 Wochen auf Reha, damit wir hier einen Plan erarbeiten können, wie ich in Zukunft unseren Familienalltag und meinen Job halt auch irgendwie gut managen kann, ohne dass ich halt ständig, in regelmäßigen Abständen tatsächlich einen kompletten Tag im Bett liegen muss, weil es nicht anders geht. da war es dann nämlich auch so, dass dann tatsächlich klar war, okay, ich fahre jetzt 3 Wochen auf Reha. Nach der Reha werde ich auch nicht direkt wieder anfangen können einzusteigen. Wir müssen also irgendwie das finanziell überbrücken. Und dann war es ja tatsächlich so, dass ich unfassbar viel Solidarität aus meiner Insta-Community erfahren habe und ne, da dann tatsächlich bei PayPal gesammelt wurde und die Leute uns ja tatsächlich dann wirklich echt ein gutes Polster halt gegönnt haben, damit ich in Ruhe auf Reha fahren kann. Aber es gab halt eben auch Leute, die dann offen auf Insta darüber abgelästert haben und mir vorgeworfen haben, dass ich ja jetzt betteln gehen würde, weil ich hätte doch einfach auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen können und hätte mich doch dagegen versichern können. Und wenn ich nicht selbst genug vorgesorgt habe, bin ich doch selber schuld. Also einmal diese Absurdität, jemandem, die mit 28 dann ja Krebs gekriegt hat, zu sagen, ja, hättest dann mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Also in dem Moment, in dem du dir die Berufsunfähigkeitsversicherung leisten kannst, hast du halt irgendwie Pech gehabt. Ne? Ja. Aber auch dieses, wir gehen dann davon aus, wir geben uns dieser falschen Sicherheit hin, dass wenn man gegen solche Sachen Versicherungen hat, dass die dann auch garantiert zahlen würden. Aber wie du sagst, Michelle, die zahlen ja nicht. Also die versuchen sich ja dann aus der Verantwortung zu ziehen, weil das, was wir ja ignorieren, ist, dass Versicherer am Ende kapitalistische Unternehmen sind. Die sind am Ende auf Gewinnerzielung aus. Die sind nicht mehr dafür da, dass es uns gut geht. Ursprünglich war die Versicherung tatsächlich eine der größten sozialdemokratischen Errungenschaften. Ne, die Sozialversicherung damals unter Bismarck war wirklich eine der größten, gerade für die ArbeiterInnen, eine der größten Errungenschaften unserer Zeit. Aber mittlerweile sind das ja alles turbokapitalistische Unternehmen. Das heißt, die sind auf Gewinnerzielung aus, die sind auf Gewinnmaximierung aus und die haben gar nicht vorgesehen, dass sie tatsächlich das, was wir da über Jahre brav einzahlen, am Ende irgendwann auch wieder ausschütten müssen. Und dementsprechend ne, streiten sie sich da mit Gutachtern und haben irgendwelche Klauseln in den Verträgen, die uneindeutig sind, sodass wir am Ende des Tages im Zweifelsfall die Gelackmeierten sind. Und da ist es halt tatsächlich in einer turbokapitalistischen Gesellschaft wie unserer ein Trugschluss zu sagen, wenn ich mich nur genug anstrenge oder wenn ich mich nur genug versichere, dann kann mir auch Armut gar nicht widerfahren, weil das ganze kapitalistische System darauf ausgelegt ist, dass sich andere Leute die Taschen voll machen und du dafür in Armut fällst. Weil das ist ja das auch, was wir gekonnt ignorieren. Damit andere Leute reich sein können, muss es Arme geben. Weil ohne Armut gibt es kein Reichtum. Das sind Gegensätze, die halt unmittelbar voneinander abhängen. Das heißt, wir können Armut am Ende des Tages auch nur abschaffen, wenn wir tatsächlich Überreichtum abschaffen. Aber das ist halt so ein Ding, da wollen die Leute nicht ran. Weil das klingt nach Kommunismus. Und Kommunismus ist ja böse, haben wir ja gelernt. Es ist völlig absurd, ehrlich, was ich mir mal anhören muss, sobald ich auch nur ansatzweise von Umverteilung rede. Ne? Aber das ist es halt. Es reicht im Zweifelsfall. Und das ist ja auch gerade in Familien, hast du ja ganz oft diese Situation, dass dann sie über Jahre hinweg zu Hause ist oder nur in Teilzeit arbeitet, um sich um die Kinder zu kümmern. Und wenn er dann, der das hauptsächliche Geld verdient, verunglückt, krank wird, sich mit einer 18-Jährigen über alle Berge macht, haben wir ja nur auch oft genug den Fall, dann hast du plötzlich eine ganze Familie, die in Armut fällt. Das ist das, was mich tatsächlich damals, also was meine eigene PTBS damals in dieser ersten Ausbildung nämlich auch ultimativ getriggert hat, weshalb ich am Ende des Tages diesen Job auch nicht mehr machen konnte, weil ich damals im Jobcenter hospitiert habe. Das war Teil meiner Ausbildung, dass ich im Jobcenter halt arbeite. Und ich habe dann eine ganze Weile lang vorne am Empfang an diesem ersten Tresen den Menschen, die einen Bürgergeldantrag stellen müssen, sehen, gearbeitet. Und in 3 von 4 Fällen sind es Frauen mit kleinen Kindern gewesen, die da standen. Und die einen, damals war es ja noch Hartz IV, die einen Hartz IV-Antrag brauchten, weil der Mann ist verstorben, der Mann hat sich davon gemacht, der Mann ist arbeitsunfähig geworden. Und das ist unfassbar krass, wenn du dann eine Mutter vor dir hast, der du das im Gesicht ansiehst, wie gerade ihr gesamtes Leben auseinandergebrochen ist. Und dann ist sie auch noch in dieser Situation, dass sie ins Jobcenter gehen muss und sich da dann im Zweifelsfall von Sachbearbeitenden halt auch behandeln lassen muss wie der letzte Dreck. Und das war für mich dann tatsächlich damals auch so dieser Breaking Point, wo ich dann auch wirklich tatsächlich so depressiv geworden bin, dass ich nicht wieder arbeiten gehen konnte. Weil ich halt damals schon da gesessen habe, gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir als Gesellschaft so mit Müttern umgehen. Also mit Armutsbetroffenen sowieso nicht, aber halt auch mit Müttern ganz im Speziellen halt nicht.
Ja, und Armut ist halt auch weiblich, ne? Also unabhängig von Müttern oft, ne? Weil wir eben in dieser komischen Konstellation noch leben und weil unsere Jobs schlechter bezahlt sind, oft auch gleiche Jobs für Frauen schlechter bezahlt sind. Ich habe zum Beispiel auch keine BU, weil ich bin auch chronisch krank geworden, im Studium noch. Und dann war es vorbei. ich habe alles, gibt keine BU mehr. Und dann bist du als junger Mensch so und denkst so, ne, so versichere dich doch, mach doch, ja. Sind halt Lebensrealitäten manchmal anders, ja. Und selbst wenn ich es einfach nur verpeilt hätte, ja, machen Menschen ja auch Fehler und man ist ja nicht perfekt und kann nicht alles schon vorher absichern und einrechnen und so, ja. Und ich finde auch gerade, wenn ich mir vorstelle, dass man das eben noch als junge Mutter dazu hat und dann heißt ja, du bist selbst schuld, ne? Bist ja Mutter geworden. Guck doch, wie du mit deinem Existenz da zurechtkommst. Ich finde es auch ganz, ganz furchtbar, dass da auch so drauf geguckt wird und das immer so Bürgergeldempfänger, ja, also, und jetzt habe ich das Glück, das nicht selbst erlebt zu haben, aber das Glück, ja, ist ja kein Verdienst meinerseits, finde ich.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das, wo wir einfach auch mal festhalten müssen, dass, also, ne, es gibt ja über diese Abtreibungsdebatte und gerade, ne, so diese Pro-Life-Debatte immer wieder dieses geflügelte Wort von, ne, also, diese ganzen Lebensschützer haben nur so lange Interesse an den Kindern, bis diese Kinder geboren sind, ne? Und wenn sie halt tatsächlich Interesse daran hätten, die Kinder zu schützen, warum kümmern sie sich denn nicht um all die Kinder, die jetzt halt irgendwie, ne, in schlechten Elternhäusern leben oder in Armut leben, etc. pp. Aber genau das ist halt der Punkt. Es wird immer gesagt, sicher dich doch ab, und es wird immer gesagt, die armen Kinder. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem man sich tatsächlich ja mal um diese Kinder kümmern könnte und beispielsweise eine Kindergrundsicherung beschließen könnte. Ne? Und wo ich mir immer so denke, also Leute, wenn euch armutsbetroffene Kinder so am Herzen liegen, wenn ihr das Schicksal von armutsbetroffenen Kindern so wahnsinnig furchtbar findet, warum geht ihr so schlecht mit ihren Eltern um? Weil diese Kinder merken das doch, wie ihr mit ihren Eltern umgeht. Das ist so das, was wir uns, glaube ich, auch einfach so, ne, im Sinne der alltäglichen Solidarität mal vor Augen führen müssen. Die Kinder aus den Klassen und Gruppen unserer Kinder merken das, die hören das, die spüren das, wenn die Eltern drumherum ihre Eltern abfällig behandeln. Wenn ich in der Kita-Garderobe stehe und die Mutter des armutsbetroffenen Kindes mit Seitenblicken und blöden Bemerkungen piesacke, dann bekommt das Kind das auch mit. Und das Kind wächst von klein auf damit auf, dass diese Familie nicht genug ist. Das Kind wächst von klein auf mit diesem Gefühl auf, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Das heißt, Solidarität beginnt schon da, wo ich in der Garderobe vielleicht zu diesen Menschen sogar ein bisschen freundlicher bin, als ich so normalerweise im Abholstress wäre. Indem ich tatsächlich dieser Familie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenke. Und dann im Zweifelsfall vielleicht sogar mal anbiete, wenn ich mitbekomme, dass eben diese Mutter beispielsweise sich total abhetzt, weil sie halt gerade direkt vom Job kommt, weil das kommt ja noch dazu. Armutsbetroffene Eltern, vor allen Dingen armutsbetroffene Mütter, sind in den allermeisten Fällen sogar ja berufstätig. Da reicht einfach nur das Einkommen nicht, um tatsächlich ein armutsfestes Gehalt darzustellen. Ne? Also 83% der Alleinerziehenden sind Mütter und ein ganz, ganz, ganz großer Teil der Armutsbetroffenen sind Alleinerziehende. So, ne? Und wenn ich das mitbekomme, dass da eine Familie ist, die finanziell struggelt, wo ich das Gefühl habe, ne, du siehst es ja manchmal auch so ein bisschen an den Klamotten, dass die irgendwie nicht so ganz in Schuss sind, oder, ne, du bekommst es vielleicht mit, dass das Kind erzählt, Mensch, die hatte jetzt irgendwie nichts zum Frühstücken dabei, oder, ne, solche Sachen. Wenn ich das mitbekomme, dann vielleicht tatsächlich einfach auch mal zu sagen, dann beim Abholen in der Garderobe, wenn ich sehe, die Mutter kommt völlig abgehetzt an, soll ich dein Kind vielleicht einfach mal mitnehmen? Also vielleicht so unter diesem Vorwand, mein Kind wollte sich mit deinem Kind verabreden, soll ich die Kinder morgen nicht direkt nach dem Abholen einfach mal mitnehmen? Weil da ist im Zweifelsfall dann eine Alleinerziehende, die sich dann zum Beispiel um eine warme Mahlzeit weniger Gedanken machen muss, weil du ihr Kind mitnimmst und diese warme Mahlzeit quasi für sie stellst. Deinem Portemonnaie tut das im Zweifelsfall nicht weh. Ihrem Portemonnaie hilft das im Zweifelsfall über 3 Tage. So, ne? Und es ist halt eben einfach auch so dieses Gefühl von Teilhabe. Es ist für diese Familien dann das Gefühl, dazu zu gehören. Und das macht ganz, ganz, ganz viel aus. Und ich finde das immer total schräg, dass wir auf der einen Seite immer uns über dieses jede fünfte Kind, das armutsbetroffen ist, empören und ganz viele Leute sagen, oh, die armen Kinder, da müssen die Eltern doch aber mal. Aber dass es schon damit anfängt, dass wir diese Eltern als Gesellschaft schlecht behandeln und wir damit diesen Kindern im Endeffekt schon einen psychisch-emotionalen Nachteil von klein auf mitgeben, weil sie das ja lernen von klein auf, dass sie nur zu einer Familie zweite Klasse gehören. Das ist bei ganz, ganz vielen Leuten gar nicht gewahr.
Ja, und die Teilhabe dieser Kinder ja dann auch in vielen Fällen verunmöglicht ist, weil sie an irgendwelchen finanziellen Dingen dranhängt oder die Familie ausgegrenzt wird. Oder das Kind, das nicht die gleichen Materialien haben kann oder nicht die mit zur Klassenfahrt zum Ausflug, nicht in den Turnverein, weil der etwas kosten würde und dergleichen. Das sind ja alles ausgrenzende Faktoren, die damit dranhängen. Das heißt, diese Kinder wachsen dann auch schon wieder, wie du sagst, als Menschen zweiter Klasse auf, nicht mit der Erfahrung, ich gehöre dazu, ich bin Teil dieser Gesellschaft, dieser Gemeinschaft. Und das wäre ja auch so eine wertvolle Erfahrung für Kinder.
Ja, und da fängt es halt zum Beispiel schon eben an bei Ausflügen in der Kita oder in der Schule. Also, ne, wenn jetzt die Kita sagt, hey, kommt Leute, wir fahren mit den Kindern in den Streichelzoo. Einfach an den Haaren herbeigezogenes Beispiel jetzt. Und es wird pro Familie 10 € eingesammelt. Wenn ich als Familie mir 2 Urlaube im Jahr leisten kann mit Kindern, dann tut mir das nicht weh, statt 10 € 20 € zu zahlen. Und zu sagen, hör zu, ich zahle einmal 10 € mehr für eine Familie in dieser Gruppe, die sich das nicht leisten kann. Und die Kita soll das dann einfach regeln. Also, ne, ich werde ganz oft gefragt, wie kann ich denn armutsbetroffenen Eltern in meinem Umfeld helfen? So. Und das ist tatsächlich dieses, wenn dann in der Gruppe meines Kindes 10 € pro Familie eingesammelt werden für einen Ausflug, für Material oder so, dann einfach die Erzieherinnen anzusprechen oder die Lehrkräfte anzusprechen und zu sagen, hör zu, ich zahle den doppelten Betrag, damit eine Familie, die das nicht kann, es nicht zahlen muss. Es ist die einfachste Form von Solidarität, es ist die niedrigschwelligste Form von Solidarität und es ist eine Solidarität, die andere Familien nicht in die Verlegenheit bringt, sich quasi outen zu müssen. So,
Genau, das
weil
habe
wenn
ich
das
auch
über die
gerade gedacht.
Fachkräfte Ja, aber, ne, weil wenn es über die Fachkräfte abgewickelt wird,
Ja.
dann können die Fachkräfte dann zu dieser Familie hingehen und sagen, hör zu, wir haben hier eine Solidaritätszahlung erhalten, lass stecken. So, ne, also
Man
gerade, ne,
demütigt.
pädagogische, genau, man demütigt den anderen nicht.
Ja.
Und die meisten Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte kennen ja ihre, in Anführungszeichen, Pappenheimer. Ne?
Ja.
Also die
Ja.
wissen ja in der Regel, bei welcher Familie es halt eben gerade eng ist. Das heißt, da dann tatsächlich zu sagen, okay, ich zahle hier jetzt einen Soli-Beitrag von, ne, 10 € extra und ihr regelt das, welche Familie dafür dann tatsächlich sich diesen Stress jetzt nicht machen muss. Es könnte gar nicht einfacher sein. Und es ist halt so naheliegend, aber für viele Familien, die nicht betroffen sind, trotzdem irgendwie etwas, worauf man sie erst verstoßen muss. Weil auch da wir halt einfach ja auch so sozialisiert worden sind, dass man sagt, jeder muss irgendwie für sich selber sorgen können. Und dass wir das tatsächlich quasi auch in die Richtung geht, dass wir dann oft gar nicht darauf kommen, wie niedrigschwellig wir anderen helfen können. Das ist was, das muss man den Leuten dann immer erstmal einmal erklären, bevor dann plötzlich so dieses Lämpchen im Gehirn angeht und die Leute sagen, Mensch, das kann so einfach sein.
Ich glaube, das können wir gut mitnehmen, dass wir das, wer das leisten kann, im Kindergarten, in der Schule, im Hort, was weiß ich. Bei uns gibt es so einen Förderverein im Hort, wo dann damit alles günstiger wird, ne? Dass wir überlegen, ob wir, wenn es sowas gibt, da beitreten oder ob wir nicht einfach mal zur Erzieherin oder zum Lehrer sagen, Mensch, guck mal, ich würde noch ein, zwei Kinder mitfinanzieren bei dem Ausflug. Finde ich ein ganz schöne Sache, dass wir sagen, da kann ich aktiv was tun.
Ja. Ich weiß, manche Vereine haben, also bei uns jetzt gibt es einen Verein, der hat auch so einen so Sammelfonds und wo man was reingeben kann, wo dann wieder die Kinder unterstützt werden, die sich die Sportsachen, wo das dann zu teuer ist, dass die Sportsachen dann günstiger sind oder gestellt werden, also das Trikot für den Verein und die Schuhe oder auch diese Fahrten, die man dann unternimmt, um gemeinsam auf Vereinssachen zu gehen, dass diese dann für die Familien mitfinanziert werden, über die Familien, die da bereit sind, ein bisschen mehr zu zahlen. Und wenn man sagt, dass man helfen möchte, dass man vielleicht sich auch aktiv nach solchen Initiativen umschaut, die es vielleicht auch schon gibt, oder? Es gibt ja doch im Freiwilligen- und im Vereinswesen auch immer ganz viel eigentlich Solidarität, aber wir müssen die Be Bewusstheit, das Bewusstsein noch weiter verbreiten, dass man dann nach solchen Initiativen auch wirklich schaut und sich beteiligt. Und das
Ja, das dann
finde ich
auch,
wichtig.
ne, das, Ja, und das dann halt auch niedrigschwellig zu machen, dass wenn du das zum Beispiel wenn du in einem Fußballverein beispielsweise eben tatsächlich diesen Fundus hast, den quasi nicht irgendwo wegzuschließen, wo dann jeder irgendwie erstmal Fragen kommen muss und sich damit ja im Zweifelsfall entblößen muss, sondern eben tatsächlich, quasi irgendwo ein großes Schild hinzuhängen und zu sagen, wir haben Sachen zum Ausleihen, sprecht uns einfach an. Oder vielleicht im Zweifelsfall tatsächlich die Kiste mit den Schuhen und den Trikots einfach vorm Training hinzustellen. Und wer nichts dabei hat, kann sich dann einfach nehmen, ohne dass es groß auffällt in diesem Gewusel. Das haben wir zum Beispiel im ersten Fußballverein meines Kindes total vermisst. Das ist uns tatsächlich auch erst klar geworden, dass es das nicht gibt, als wir in der Situation waren, dass wir das verpeilt haben, dass jetzt Sommersaison ist und es irgendwie Stollenschuhe braucht für den Platz.
Und das ist und, alles so teuer, gell? Das
ja,
ist
und es wäre ja
toll, wie wachsen ja auch ständig die Kinder.
Ja, und das wäre in dem Moment auch ja gar nicht, es ging dann in dem Moment tatsächlich auch überhaupt nicht ums Geld, sondern es war wirklich, wir haben es verpeilt. Wir haben es einfach verpeilt. Und dann kam das Kind da an und wir stellten fest, ach Mist, die sind ja auf dem Platz. Und weil ich das halt tatsächlich aus anderen Vereinen auch so kannte, bin ich ganz selbstverständlich hingegangen und gefragt, du, habt ihr nicht gerade irgendwie im Fundus die passende Größe, damit ich, damit der Lütter halt jetzt heute vernünftig mitmachen kann und sich nicht ständig alle Meter auf die Nase legt, weil die Schuhe halt rutschig sind. Und dann guckt mich der Trainer völlig entgeistert an. Ein Fundus? Nee, sowas haben wir nicht. Und da stand ich der Erste und dachte, ja cool, jetzt weiß ich auch, warum die meisten Familien in diesem Verein tatsächlich irgendwo aus dem Einfamilienhäuschen mit Garten kommen und nicht hier aus einem dieser Mehrfamilienplattenbauten. Weil wenn ihr so einen Fundus noch nicht mal habt, dann seid ihr einfach auch tatsächlich nicht darauf eingestellt, dass hier Familien im Zweifelsfall teilnehmen, die sich das gar nicht leisten können. Mhm. So, ne? Und dann, und das merkst du auch. Und das ist tatsächlich auch, was du merkst, einem Verein an, wie sozial durchmischt er ist, also wie ökonomisch, sozioökonomisch durchmischt das Klientel dort ist, daran, wie sehr solche Sachen wie so ein Fundus oder so selbstverständlich sind. Und es ist tatsächlich leider die Realität, dass Vereine, die sowas nicht haben, die bestehen in der Regel auch tatsächlich aus lauter sehr guten Mittelschichtsfamilien, in denen das kein Thema ist. Und die checken dann auch nicht, dass ihr Verein dadurch halt aber eben tatsächlich auch nicht zugänglich wird.
Ja, natürlich, genau, eben, da fehlt dann die Inklusion.
Ja. Genau das.
Gut, wir haben mal wieder unser Zeitbudget, das wir uns immer so brav vornehmen und selten einhalten, überschritten. Aber ich finde das auch gerade eine schöne Stelle zum Beenden. Vielleicht kann jeder für sich einfach in seinem Umfeld mal schauen, wenn er möchte und kann, was es da zum Unterstützen gibt oder ein bisschen mehr Achtsamkeit für die Lebensrealitäten anderer entwickeln nach dieser Folge. Und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Jill. Und zwar für's Sichtbarmachen dieses wichtigen Themas und das Sichtbarmachen deiner persönlichen Erfahrung, aber auch der von vielen, vielen anderen Menschen in vielen Ländern, in dem Fall auch und besonders in Deutschland, an den Missständen und dem Appell, da ein bisschen besser hinzuschauen, mehr Aufmerksamkeit drauf zu geben. Und auch dem sehr politischen und gesellschaftskritischen Appell, den ich auch gehört habe und hoffe, dass er auch weiter wächst, weil da dringender Handlungsbedarf ist. Und wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg auf diesem Weg und mit dieser Arbeit und dass du viele Menschen erreichst. Sag uns noch kurz nochmal, wie dein Buch heißt. Wer jetzt sagt, ich möchte das auch lesen, ich möchte auch noch mehr drüber erfahren. Und wie heißt's, wo findet man's, wo findet man dich, wenn man noch mehr Interesse an deinem Thema hat?
Ja, also mein Buch ist der Titel Das Gefühl von Armut über knappe Kohle, geringen Selbstwert und einen Sozialstaat, der uns im Stich lässt. Das könnt ihr kaufen überall da, wo es Bücher gibt, ob das eure favorisierte Buchhandlung direkt ums Eck ist oder eine der größten Plattformen, kriegt ihr überall. Mich findet ihr vor allem auf Instagram unter kelsey.demert oder online auf www.einefixeidee.de. Und ich freue mich ganz doll, hier gewesen sein zu dürfen. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und auf dass wir tatsächlich gemeinsam eine gerechtere Gesellschaft schaffen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Ciao.